Ja, lasst uns einfach den Brief an die Kolosser mal gemeinsam aufschlagen. Und ich möchte mit uns hier einfach mal die Verse 1 bis 9 lesen. Wobei wir uns heute vordringlich mit den Versen 3 bis 6 befassen werden. Der Brief des Apostels Paulus an die Kolosser. Zuschrift und Gruß. Paulus, Apostel Jesu Christi, durch den Willen Gottes und der Brüder, Bruder Timotheus an die Heiligen in Kolossä und gläubigen Brüder in Christus. Gnade widerfahre euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Wir danken dem Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, so oft wir für euch beten, da wir gehört haben von eurem Glauben an Christus Jesus und von eurer Liebe zu allen Heiligen, um der Hoffnung willen, die euch im Himmel aufbehalten ist, von welcher ihr zuvor gehört habt durch das Wort der Wahrheit des Evangeliums, das bei euch ist, wie auch in aller Welt und Frucht trägt und wächst, wie auch bei euch, von dem Tage an, da ihr von der Gnade Gottes gehört und sie in Wahrheit erkannt habt, wie ihr es ja gelernt habt von Epaphras, unserem geliebten Mitknecht, welcher ein treuer Diener Christi für euch ist, der uns auch eure Liebe im Geist kundgetan hat. Weshalb wir auch von dem Tage an, da wir es vernommen haben, nicht aufhören für euch zu beten und zu bitten, dass ihr erfüllt werdet mit der Erkenntnis seines Willens in aller geistlichen Weisheit und Einsicht. In der letzten Predigt, da haben wir bereits Verse 1 und 2 behandelt. Und zwar haben wir uns da den Hintergrund angesehen, den Absender, die Anschrift bzw. die Empfänger. Wir haben gesehen, dass Paulus, also den Hintergrund haben wir vorhin schon betrachtet, und als zweites den Absender, dass Paulus der Absender war und der Bruder Timotheus war bei ihm. Und es ging an die Heiligen in Kolossä und die gläubigen Brüder in Christus. Auch der Verfasser war der Apostel Paulus, und Bruder Timotheus war mit bei ihm. Und eben die Empfänger, die Heiligen in Kolossä, die gläubigen Brüder in Christus. Und dann hat Paulus hier gleich einen Segenswunsch vermittelt in Vers 2 am Ende. Gnade und Friede sei euch von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Und mit diesem Zuspruch haben wir auch die letzte Predigt beendet. Wunderbar, wenn man so auch einen Zuspruch bekommt, vielleicht auf eine neue Woche. Heute befassen wir uns mit einem neuen Thema, und zwar ist unser Thema heute klare Sichtverhältnisse. Klare Sichtverhältnisse. Und zwar möchte ich einsteigen mit einem Diskussionsforum. Nicht, dass wir jetzt ein Diskussionsforum machen, aber in einem Diskussionsforum wurde folgende Frage gestellt. Da hieß es: Warum sehen viele Menschen alles so negativ? Warum sehen viele Menschen alles so negativ? Egal ob Politik, ob Eurokrise oder auch im privaten Bereich. Wieso sehen viele Menschen alles negativ und können nur kritisieren? Ist das ein typisches deutsches Phänomen, dass viele Menschen alles negativ sehen? Weiter hieß es dann in einem Artikel: Wenn wir immer nur die Nachteile in einer Sache sehen, dann deshalb, weil unsere Gedanken sich immer nur um die Nachteile kreisen. Unsere Gedanken wirken wie ein Filter, der alles aussondert, was nicht zu unserem Gedankenprogramm passt. Das ist sehr sinnvoll und wichtig, weil wir täglich mit Millionen von Informationen bombardiert werden. Um dieser Informationsflut Herr zu werden und um nicht völlig konfus zu werden, muss unser Gehirn zwangsläufig bestimmte Informationen, die für uns wichtig sind, ausfiltern und darf sie nicht beachten. Es kommen nur diejenigen Informationen durch, die für uns und unsere Ziele wichtig sind. Aus genau dem gleichen Grund erinnern sich Pessimisten auch nur an ihre Misserfolge. Wenn zum Beispiel ein Optimist und ein Pessimist gemeinsam auf einer Veranstaltung sind, dann bewerten sie die Veranstaltung rückblickend ganz verschieden. Was sagt der Optimist? Der Optimist wird sich überwiegend an schöne und angenehme Dinge erinnern. Der Pessimist dagegen wird sich überwiegend an das Negative erinnern. Für den Optimisten war die Veranstaltung quasi ein voller Erfolg und für den Pessimisten war es ein totaler Reinfall. Also das sind jetzt die beiden extremen Seiten. Soweit zu diesem Diskussionsforum. Nun, dieser Artikel, der ist natürlich aus der Welt gegriffen und da möchten wir auch nicht allzu viel davon lernen. Das ist nur eine weltliche Erklärung über das Negativsehen. Womöglich ist hier auch manches psychologisch aufgearbeitet. Ich weiß es nicht, aber es hat so den Anschein. Doch die Frage besteht schon für uns, für dich und für mich, was wir für Leute sind. Siehst du auch, oder wenn auch nicht alles, aber doch vieles sehr negativ? Das ist eine wichtige Frage. Bist du so gesehen auch ein Pessimist? Oder bist du jemand, der alles oder zumindest sehr vieles nur positiv sieht? Dann bist du ein Optimist. Aber wisst ihr, wenn wir das mal aus geistlicher Sicht sehen, so wären sicherlich beide Extreme verkehrt. Denn wer nur alles negativ sieht, der findet nichts Gutes mehr. Egal, ob das in Bezug auf eine Sache oder auf eine Person steht. Oder wer alles nur positiv sieht, der wird kaum noch bereit sein, das Verkehrte zu erkennen, um es zu korrigieren. Und liebe Freunde und Geschwister im Geistlichen, brauchen wir in diesen Dingen ganz gesunde Ausgewogenheiten. Es ist ganz gefährlich, wenn wir auf eine von beiden Seiten rüberfallen. Wenn vielleicht auch manches Mal in der Gemeinde oder auch in Geschwistern viel Negatives vorhanden sein mag, so wird nie alles negativ sein. Denn wir werden immer noch, wenn wir wollen, auch etwas Positives finden. Das müssen wir uns gut merken. Und wenn auch jemand eine Gemeinde oder eine Person nur lobt, so wird nie alles positiv sein, sondern man wird sicherlich auch Negatives finden. Sicherlich stehen Leute, die dazu geneigt sind, sehr perfektionistisch zu sein, öfters in Gefahr, vieles negativ zu sehen. Warum? Weil sie es einfach erwarten, dass alles sehr gut und vor allem nach Gottes Wort und Willen geistlich verlaufen soll. Andererseits wissen wir, dass Gott eben auch vollkommen ist und dass Gott auch keine Freude an denen hat, denen vieles gleichgültig ist. Die sagen, passt schon alles, ist alles okay und dabei ist ihnen alles gleichgültig oder vieles gleichgültig, die dann auch unzuverlässig sind. Oder womöglich auch vieles schlampig tun einfach. Genau dasselbe können wir für die geistliche Lehre hernehmen, für die Lehre auch in der Gemeinde oder auch für die Nachfolge im Herrn Jesus oder auch für deine und meine persönliche Heiligung im Herrn. Kann man für alles hernehmen. Gott möchte schon, dass wir unser Bestes geben, dass wir uns bemühen. Aber wenn es eben mal nicht so läuft, ist auch nicht gleich alles schlecht oder negativ. Das verbirgt eben große Gefahren, wenn man auch große Erwartungen hat oder wenn man sehr perfektionistisch eingestellt ist. Wie schnell kann man zum Beispiel heruntergezogen werden, wenn sich zum Beispiel, wenn man selbst die eigene Heiligung zum Beispiel nicht so erfüllen kann, wie es eben Gott erwartet oder es uns Gottes Maßstäbe zeigen. Wie schnell kann man zum Beispiel gerade auch in der persönlichen Heiligung sich sehr schnell nur noch negativ sehen oder nur als Versager, wenn man eben die Maßstäbe von Gottes Wort nicht erfüllt? Ist das dir auch schon so ergangen? Du hast dir vorgenommen, ja, dieses oder jenes sollte nicht mehr vorkommen. Vielleicht ist es eine Zeit lang gegangen, dann bist du wieder gefallen und hast gedacht, ich werde es nie schaffen, ich werde es nie begreifen, ich bin ein totaler Versager. Andere können gar nicht so versagen wie ich. Aber wenn es dir schon so ergangen ist, dann bist du sicher nicht alleine. Denn auch ich und sicherlich auch viele andere haben bereits dieselbe Erfahrung gemacht, wenn wir mal ganz ehrlich zueinander sind. Und manches wiederholt sich eben in unserem Leben. Das kann einen schon auch sehr traurig machen Und es kann einen eben auch sehr herunterziehen. Und man kann sich selbst eben auch vor Gott nur noch negativ sehen. Und nicht umsonst sind schon viele Gotteskinder auch wegen solchen Dingen in Depressionen verfallen. Sie waren nicht mehr glücklich im Glaubensleben. Ob natürlich es der Wille Gottes ist, dass wir depressiv werden, das ist eine andere Frage. Davon gehe ich nicht aus. Nun, in Bezug auf die Gemeinde in Kolossee wurde der Apostel Paulus von diesem Epaphras, dem geliebten Mitknecht und Bruder, mitgeteilt, dass die Gemeinde in Kolossee in großer Gefahr ist. Denn die Gemeinde wurde mehr und mehr von einer sehr verführerischen Irrlehre unterwandert. So eine ganz schlimme Sache. Wir hatten uns bereits das letzte Mal ein Stück weit damit befasst. Diese Lehre, sie war ein bunter Blumenstrauß von allen möglichen Einflüssen. Einerseits vom Heidentum, andererseits auch vom Judentum, andererseits eben auch von religiösen Lehren. Einerseits war es ein Vorläufer des späteren Gnostizismus, den wir auch sehr stark zum Beispiel in den Johannesbriefen wiederfinden. Diese Lehre kam aus dem tiefen Heidentum und war sehr philosophisch. Es wurde ein großes Gewicht auf eine besondere bzw. tiefere Erkenntnis gelegt. Eine andere Erkenntnis als uns die Schrift zeigt. Man wollte noch mehr erkennen. Deshalb wurde zum Beispiel auch das Materielle oder auch das Leibliche nur negativ bewertet. Bis hin zu einem völlig asketischen Leben. Darauf kommen wir auch noch im Brief an die Kolosser und finden auch diese Lehrmeinungen. Und deshalb wurde auch damals von diesen Leuten die Gottheit des Herrn Jesus Christus als Mensch geleugnet. Weil er in einem Leib war und das Leibliche ist ja negativ, da kann doch nicht Gott leibhaftig hier gewesen sein. Andererseits schloss diese Lehre die Erfahrung und Kontaktaufnahme zu Engeln mit ein. Also man darf sich auch an Engel wenden und da auch Erfahrungen machen. Mystische und spirituelle Erfahrungen, die waren willkommen. Was so ein gefährlicher Boden das ist. Zudem wurde in dieser Lehre auch die Einhaltung der jüdischen Gesetze und Zeremonien eingefordert. Jetzt kamen ja auch jüdische Menschen zum Glauben, die brachten auch ihren Einfluss mit rein. Und irgendwie hat sich das alles als ein großes Paket zusammengeschnürt. Und in dieser Weise war es eine ziemlich exklusive Lehre, was eben die Gläubigen zu damaliger Zeit in die Vollkommenheit hineinführen sollte. Eine Katastrophe, wenn man darüber nachdenkt. Schlimm ist es, wenn Kinder Gottes irgendwo eigene Wege gehen, außerhalb von Gottes Wort und auch außerhalb von der Gemeinde, das ist ganz schlimm, und dem Herrn nicht entsprechend nachfolgen. Noch schlimmer ist es aber, wenn Leute in Gemeinden gehen und dort einer Irrlehre anheimfallen und verführt werden. Eine sehr schlimme Sache. Nicht nur schlimm, sondern auch bedrohlich für eine Gemeinde und für Glaubensgeschwister. Bedrohlich auch für das wahre Evangelium. Der Apostel Paulus, er war damals von den Juden verfolgt worden und er war unter Gewahrsam zu den Römern gekommen und wurde dann nach Rom verschifft, weil er von den Juden verfolgt wurde und weil er sich letztendlich persönlich auch auf den Kaiser berufen hatte. Heute würde man sagen, Paulus hatte selbst wirklich Probleme genug am Hals. Der hat auch nicht nur andere Probleme gebraucht. Doch jetzt bekommt er noch solche Nachrichten von Epaphras ins Gefängnis geliefert. Du Paulus, die Gemeinde in Kolossee und wahrscheinlich das ganze Gebiet in Kleinasien ist sehr, sehr bedroht. Du hast doch das Evangelium hingebracht, zwar war Paulus nicht persönlich in Kolossee, wahrscheinlich war es eben durch diesen Epaphras dorthin gebracht worden, er war wohl der Gemeindegründer und Epaphras hat ihm das auch mitgeteilt und er sagte, er sieht ganz schlecht dort aus. Wir können uns sehr gut vorstellen, dass sich diese schlimme Lehre, diese Irrlehre sehr schnell in ganz Kleinasien ausbreiten wollte. Für uns heute ist es jetzt sehr interessant, wie Paulus jetzt auf diese negativen Nachrichten reagiert hatte. Wie ging Paulus damit um, wo er selbst in einer so schwierigen Situation steckte? Wurde er mutlos? lässt er den Kopf sinken, sagt, ja, dieser ganze Kampf ums Evangelium, es hat ja alles keinen Sinn. Kaum hat es irgendwo Fuß gegriffen, da werden die Leute schon wieder weggezogen, da werden sie verführt, da ziehen schon Irrlehren ein. Zwar war er selbst wohl nie in Kolossä, doch fühlte er sich auch als Apostel für diese Gemeinde mitverantwortlich. Und schließlich war er einer derjenigen, der ja die gesunde Lehre des Wortes Gottes am besten kannte. Unter Theologen sagt man, der Apostel Paulus war der beste Dogmatiker, also der beste Verkündiger der Lehren der Heiligen Schrift. Wenn wir da nochmal in den Römerbrief reinschauen, was wir da für eine dogmatische Lehre finden, das ist gewaltig. Hätten wir die Briefe des Apostels Paulus nicht, da würde uns eine Menge fehlen. Wir können unendlich dankbar sein, dass wir die Schriften des Paulus haben, aber natürlich überhaupt das ganze Wort Gottes. Ich möchte da nicht Einzelnes besonders hervorheben. Aber wer wusste es besser als der Apostel Paulus, an was die Gläubigen festhalten sollten, was die gesunde Lehre war und was Gott von den Gläubigen und eben auch von seinen Gemeinden einfordert? Wer konnte es besser wissen als er? Natürlich auch die anderen Apostel. Aber hatte Paulus jetzt nur noch alles negativ gesehen? Und quasi das, was Gott bisher gewirkt hat, übersehen? Er konnte sich auch selbst die Frage stellen, habe ich versagt, Herr? Habe ich etwas verkehrt gemacht? Ich bin jetzt hier in Rom, ich bin eingesperrt, habe ich doch irgendwie verkehrt reagiert, dass ich mich auf den Kaiser berufen habe? Ich denke schon, da kommt man sehr ins Prüfen hinein. Warum ist jetzt dieses oder jenes geschehen? Warum ist dieses oder jenes so gelaufen? Sieht er seine persönliche Lage und die Lage der Gemeinde in Kolossä jetzt also nur noch negativ? Wenn wir darüber nachdenken, dann müssten wir sagen, Grund hätte er bestimmt genug dazu gehabt. Er hätte wirklich genug Grund dazu gehabt. Und auch wirklich vom Glauben abzudriften. Und manches Mal, da kann man sich schon wundern, wie der Apostel Paulus durch all die Nöte und Schwierigkeiten überhaupt hindurchgekommen ist. Ich staune manchmal, wenn ich seine Briefe lese oder auch die Apostelgeschichte. Was hat der Mann alles durchgemacht? Und wie ist er durch diese ganzen Nöte hindurchgekommen? Sicherlich wäre es viel zu einfach, wenn man nur sagen würde, ah, ja, das war ein Apostel und das war der Paulus, den hat Gott ebenso durchgetragen, das war sein besonderes Werkzeug. Natürlich hat ihn Gott durchgetragen, ja, ja, ganz bestimmt. Doch wisst ihr, Paulus musste aber auch durch die Nöte selbst hindurchgehen. Er musste selber durchleben und er musste an Gott und am Glauben festhalten. Es war nicht einfach so ein Höhenflug, ja, Gott macht es schon und er wird wieder irgendwo anders hin bewegt. Und wisst ihr, wenn wir als Kinder Gottes auch durch manche schwere Lagen hindurchgehen müssen oder auch vieles in unserem Glaubensleben schiefläuft, so werden wir nie einen wirklichen Grund dazu haben, alles negativ zu sehen. Das ist ein großes Problem. Und ich kann euch auch von mir persönlich berichten, ich bin auch einer, der manches Mal sehr schnell vieles negativ sieht. Ich habe mir auch überlegt, was macht dieses oder jenes überhaupt einen Sinn? Aber gerade wir als Kinder Gottes, gerade wir müssen uns immer wieder daran erinnern, alles, was uns in unserem Leben begegnet, das hat Gott in seiner Hand. Und Gott wird dich und mich durchbringen. Und wir wissen, dass bei Gott immer Hoffnung ist. Wenn wir uns auf Gott ausrichten, ist immer Hoffnung da. Kommen wir jetzt wieder zu Apostel Paulus und zu seiner geistlichen Beurteilung. Er stellt sich jetzt die Gemeinde so vor Augen. Und wie wir gleich feststellen werden, findet Paulus immer noch sehr viel Positives. Sicherlich auch in seinen persönlichen Verhältnissen, aber auch in der Gemeinde zu Kolossä. Nicht alles negativ. Das ist erste Feststellung. Nämlich, wir sehen hier in Vers 3, dass Paulus hier sagt, ich kann danken für die Gemeinde. Apostel Paulus dankt Gott für diese Gemeinde. Denn er weiß, dass hier trotz allen Verirrungen Menschen sind, die der Herr Jesus durch sein kostbares Blut erkauft hat. Und so bringt er zunächst in seinem Brief eine tiefe Dankbarkeit zum Ausdruck, die eben auch die Kolosser wiederum erfahren. Er bestätigt seine Dankbarkeit für die Gemeinde in Kolossee, so oft er und seine Mitarbeiter für die Gemeinde beten. Wir danken dem Gott und Vater hier in Vers 3, unseres Herrn Jesus Christus, so oft wir für euch beten, kann er sagen. So bringt er in seinem Brief zunächst eine tiefe Dankbarkeit zum Ausdruck. Und er bestätigt diese Dankbarkeit, so oft er und seine Mitarbeiter auch für diese Gemeinde beten. Und da sieht man, dass Paulus für sämtliche Gemeinden gebetet hat. Er hat nicht nur für die Kolosseer gebetet, sondern für sämtliche Gemeinden. Wir danken dem Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, so oft wir für euch beten. Und merken auch wir uns, jeder Gläubige und jede Gemeinde ist trotz allen Fehlern und Mängeln ein Wunder Gottes. Ich sage es nochmal. Jeder Gläubige und jede Gemeinde ist trotz allen Fehlern und Mängeln ein Wunder Gottes. Können wir das auch so sehen? Der Apostel Paulus hat viel Sorge um die Brüder und Schwestern in Kolossee. Er weiß, dass ihr Glaubensleben mit Jesus Christus in großer Gefahr ist. Dennoch hat er zunächst grundlegend eine tiefe Freude darüber, dass es in dieser entfernten Stadt in Kleinasien eine Gemeinde des lebendigen Gottes gibt. Ja, auch in Kolossee ist jetzt eine Gemeinde entstanden. Was für eine Freude. Das ist eine große Tatsache und Feststellung. Und diese Tatsache kann auch nicht durch all das verdunkelt werden, was derzeit jetzt an schlechten Einfluss vorhanden ist. Ja, wir würden vielleicht überlegen, ja, der Epaphras sagt zwar, hier sind Menschen zum Glauben gekommen, aber ja, wenn jetzt schon so viel daneben läuft, dann waren das wahrscheinlich keine echten Bekehrungen, es waren keine echten Gläubigen, sonst würden sie ja richtig am Wort festhalten und so weiter. Da kommen so schnell Zweifel auf. Nein, wenn ein Mensch sich zum Herrn bekehrt hat, wenn er Ja gesagt zum Herrn Jesus, wenn er seine Knie gebeugt hat, wenn er seinen Namen angerufen hat, dann muss man einfach auch davon ausgehen, dass ihn der Herr Jesus angenommen hat, dass er jetzt ein Kind Gottes ist und dass auch diese Leute in Kolossee Kinder Gottes waren, wenn jetzt auch vieles schiefgelaufen ist. Übrigens sehen wir ganz Ähnliches auch in der Gemeinde zu Korinth. Nur waren da wieder ganz andere Zustände als in Kolossee. In Korinth war es eher eine Frage der Heiligung. In Kolossee war es die Frage der Irrlehre. Aber da waren Kinder Gottes. Und wenn es noch so viele Mängel da waren. Bedenke, hier auf Erden gibt es keinen Jünger Jesu. Auch nicht du und auch nicht ich, der heute bereits vollkommen ist. Wenn du einen kennst, darfst du mir gerne zeigen. Ich kenne keinen, der jetzt schon vollkommen ist. Nur einer ist vollkommen. Und das ist Gott. Auch zum Herrn Jesus kam mal ein junger Mann, der sagte zu ihm: Guter Meister, was muss ich tun, um das ewige Leben zu erben? Was sagte Herr Jesus zu ihm? Was nennst du mich gut? Niemand ist gut als nur Gott allein. Gott ist vollkommen. Ja, Jesus war auch vollkommen. Und er war ja auch Gott. Und ist Gott. Lukas 18, Vers 18 und 19. Obwohl Jesus auch in leiblicher Gestalt wahrhaftiger Gott war, verweist er diesen jungen Mann direkt auf Gott. Es ist nur einer wirklich gut und das ist Gott. Ja, und wir als Kinder Gottes, wir können durch Gott zwar Schritte tun, wenn wir Gottes Kinder sind, und wir können durch Gott auch Gutes tun. Und doch ist es einfach so, dass wir immer wieder unsere Unvollkommenheit sehen. Ähnlich wie in Asaph. Ja, meine Sünde steht mir alle Morgen vor Augen. Wenn wir mit Gott leben wollen, dann wird immer mehr unsere Unvollkommenheit aufgedeckt. Es hat einmal ein Ausleger gesagt, wir sind alle nur Anfänger und Stümper. Als ich das erste Mal gelesen habe, habe ich gedacht, das ist jetzt auch ein bisschen krass ausgedrückt, Stümper. Also wir gehören doch nicht zu Stümpern. Aber wenn man darüber nachdenkt, muss man sagen, oh, dieser Ausleger, der hat vollkommen recht. Wenn man darüber nachdenkt, muss man je länger, je mehr sagen, ja, das ist wahr. Vollkommen recht, wir sind alle nur Anfänger und Stümper. können wir uns alle damit einschließen. Unser Leben mit Gott, unsere Nachfolge, unsere Werke, unsere Heiligung, unsere Erkenntnis in Gottes Wort, das ist alles mehr oder weniger nur stümperhaft. Wir haben überhaupt keinen Grund, in irgendwelcher Weise überheblich oder stolz zu sein. Sowieso Sünde vor Gott. Aber trotz all dieser Stümperhaft sollte in uns normalerweise eine tiefe Freude sein, dass wir durch den Herrn Jesus Christus Brüder und Schwestern in dieser Welt haben. Dass Gott uns in seine Gemeinde gestellt hat. Und ich weiß nicht, ob wir immer diesen klaren Blick haben. Welchen Blick? Den Blick, dass die Gemeinde des Herrn Jesus neben dem Herrn Jesus selbst das größte Geschenk an uns in dieser Welt ist. Neben dem Herrn Jesus ist seine Gemeinde das größte Geschenk, das du und ich auf dieser Erde bekommen hast. Die Freude im Herrn soll unsere erste Freude sein, doch danach müsste die Freude an seiner Gemeinde kommen. Unsere Freude an Brüdern und Schwestern. Warum? Weil in einer Gemeinde alles vollkommen ist? Nein, sondern aufgrund der Tatsache, dass sich hier Leute versammeln, denen Jesus vergeben hat. Das ist Grund zur Freude. Aufgrund der Tatsache, dass sich hier Leute versammeln, denen Jesus vergeben hat und sie in seine Gemeinschaft aufgenommen hat und wir dazugehören dürfen. Das ist etwas Großes. Überlege mal. Die Glieder der Gemeinde Jesu Christi sind zur Gemeinschaft miteinander berufen. Wir gehören alle diesem einen Herrn an, wir gehören alle diesem einen Leib an. Wir sind zur Gemeinschaft miteinander berufen. Deswegen sind wir auch heute wiederum hier zusammengekommen. Und deshalb leben die Gläubigen normalerweise nicht völlig isoliert voneinander. Wie könnte das anders sein, da sie jetzt Brüder und Schwestern in Christus sind? Ja, bei manchen Geschwistern ist man schon froh, wenn man sie wenigstens ab und zu mal sonntags im Gottesdienst sieht. Oh, das ist schon was ganz Besonderes. Ist natürlich besser als nichts, ja. Doch wisst ihr, die Gemeinde ist viel mehr, als sich nur sonntags kurz zu sehen, im Gottesdienst eine Predigt abzuholen. Das ist nicht Gemeinde. Das gehört auch dazu und das ist ein wesentlicher Teil, ja. Aber das ist noch lange nicht Gemeinde. Glieder des Leibes Jesu Christi, die leben normalerweise auch ein Stück weit miteinander. Sie denken auch aneinander und sie stehen auch füreinander ein, vor allen Dingen auch im Gebet. Und für das Gebet ist letztendlich auch keine Entfernung zu weit. Das Gebet kann über hunderte von Kilometern hinweggehen. Und wenn wir uns als weltweiten Teil des Leibes Jesu Christi sehen, müssen wir sehen, wir können sehr weit voneinander entfernt sein. Geschwister können auf ganz anderen Kontinenten leben. Doch im Gebet sind wir unseren Brüdern und Schwestern ganz nahe. Da sind wir zusammen in einem Leib. Egal, ob jetzt jemand von uns im Urlaub ist oder ob sich ein Bruder wie der Lomax jetzt in den USA aufhält und dort operiert werden soll. Wenn wir für ihn beten, da sind wir ihm ganz nahe. Oder ob wir an unsere Missionare in so vielen Ländern denken. Sobald wir für sie beten, dann sind wir ihnen ganz nahe. Wir sind ein Leib, wir gehören zusammen. Und wisst ihr, letztendlich ist es dann auch wiederum erschreckend, die Erfahrung zu machen, wenn sich das Gebet von manchen Gläubigen nur um sich selbst dreht. Das ist nicht Gemeinde. Wenn ich auch in einer Gemeinschaft oder in einer Gemeinde nur für mich bebete. Es kann aber auch im stillen Kämmerlein, sollte man für sich beten, das ist ganz wichtig, aber man sollte auch da die Fürbitte nicht vergessen. Es ist schon ziemlich befremdlich, wenn in der Gemeinde, wenn da jemand nur für sich selbst oder nur für ich und mich betet. Das gehört nicht in eine Gemeinde, das gehört ins stille Kämmerlein. Wenn wir bereit sind, von dem Apostel Paulus zu lernen, und ich denke, wir wollen von ihm lernen, so sehen wir, dass er für die Gemeinden und Geschwister gebetet hat, die er noch gar nie in seinem Leben gesehen hat. Ja, aber es geht mich die Gemeinde irgendwo in Indien an. Habt ihr nichts damit zu tun, oder? Es berichtet da jemand, ja, soll ich jetzt für die auch noch beten? Paulus hat es getan. Er hat für Gemeinden und Geschwister gebetet, die er noch nie gesehen und noch nie gekannt hat. Diese Geschwister waren ihm fremd, ja. Und doch waren sie für ihn keine Fremdlinge. Ganz interessant. Was trieb ihn dazu, für diese Geschwister in Kolossee zu beten? Letztendlich war es die Freude, die ihn dazu getrieben hatte. Die Freude, weil hier eben Menschen waren, die an den Herrn Jesus gläubig wurden, Menschen, die nun seine Brüder und Schwestern in Christus geworden sind. Vielleicht hat manch einer von uns über diese Dinge noch nie eine tiefe Freude empfunden. Oder andere haben die Freude über diese wunderbaren Wahrheiten schon verloren. Vielleicht wurde ihr Blick im Laufe der Zeit getrübt. Also ich habe eine Riesenfreude gehabt nach meiner Bekehrung, dass ich jetzt so viele Geschwister an der Seite habe. Überall, wo ich hingekommen bin, da Glaubensgeschwister, dort Glaubensgeschwister, da haben wir eine Gemeinde gesehen, dort ein Hauskreis. Und das sind jetzt alle meine Glaubensgeschwister. Ich habe ein tiefes Vertrauen gehabt. Ich habe mich total geöffnet am Anfang, vielleicht viel mehr als jetzt, weil ich gedacht habe, das sind meine Geschwister, zu denen habe ich volles Vertrauen. Ich möchte euch dazu ermutigen, mal in einer stillen Stunde darüber nachzudenken, was es bedeutet, durch den Herrn Jesus Christus Geschwister in der ganzen Welt zu haben. Das ist gewaltig. Auch Geschwister hier in München zu haben, wenn es ganz andere Gemeinden sind. Menschen auf dem ganzen Erdenrund, mit denen wir durch Christus in geschwisterlicher Weise zusammengestellt sind, ja in Verbundenheit sind. Und wisst ihr, wir werden ja im Himmel auch nicht getrennt sein. Wir werden mit all diesen Geschwistern mal in der Ewigkeit sein. Wir werden sie alle in der Ewigkeit sehen und werden in der Ewigkeit mit ihnen Gemeinschaft haben. Liebe Freunde und Geschwister, das ist etwas so Großartiges und etwas so Einmaliges, dass man es kaum in Worte fassen kann. Man muss einfach mal darüber nachsinnen. Zudem hatte der Apostel Paulus einen ganz klaren Blick. Denn Paulus hatte über Epaphras erfahren, dass es dort in Kolossee Menschen gibt, die nicht nur an Christus glauben, sondern auch durch ihren Glauben an den Herrn Jesus eine geistliche Heimat gefunden haben und in Christus leben. Der Herr Jesus ist nun derjenige, der diese Gläubigen von allen Seiten umgibt. Da kann Paulus auch getrost sein, da können auch wir getrost sein. Der Herr Jesus ist der große Hirte, der sich um seine Herde sorgt, wenn er auch Unterhirten eingesetzt hat. Er ist derjenige, der die Gläubigen umgibt. Durch die Verbundenheit in dem Herrn Jesus Christus sind wir auch mit allen Gliedern verbunden. Er ist der lebendige Herr. Ja, Jesus ist das wahre Lebenselement, wenn man so sagen darf, der Leute, die sich ihm im Glauben öffnen und ihm ihr Leben anvertrauen. Wie ist das denn? Jeder, der sein Lebenselement in Christus und in Gott hat, der weiß auch durch den Geist Gottes, dass er jetzt zu dieser großen Gemeinde Gottes gehört. Wer in Christus ist, der wird auch bald erkennen, dass alle anderen, die in gleicher Weise in Christus sind, seine Brüder und Schwestern sind. Also das sind ganz große Dinge, die wir hier entnehmen können. Und eben durch die Verbundenheit in Christus sind wir alle Glieder eines Leibes und wir sind in die Gemeinde verbunden. Natürlich zuerst in der örtlichen Gemeinde, aber auch in der weltweiten Gemeinde. Vielleicht sind viele dieser Brüder oder Schwestern, die wir kennen, mit auch hier in der Gemeinde, in unseren Augen mit vielen Fehlern und Mängeln behaftet. Negativ, negativ, negativ. Doch bedenke, in Gottes Augen sind alle heilig durch Christus. Gott sagt nicht, es ist alles negativ. Nicht alles negativ. Und liebe Geschwister, halten wir es uns an dieser Stelle nochmals vor Augen. Ich möchte davon einfach noch nicht ganz loslassen. Die Aufnahme in die Gemeinschaft mit dem Herrn Jesus Christus geschieht nicht darum, weil wir so gut sind, sondern warum? Die Aufnahme in die Gemeinschaft mit dem Herrn Jesus geschieht, weil wir so schlecht sind. Habt ihr das alles verstanden? Weil wir so schlecht sind und Vergebung nötig haben. Darum wird jemand aufgenommen in die Gemeinschaft mit Christus. Ich sag's nochmal. Die Aufnahme in die Gemeinschaft mit dem Herrn Jesus Christus geschieht nicht darum, weil wir so gut sind, sondern weil wir so schlecht sind und Vergebung nötig haben. Eine ganz, ganz wichtige Sache. Weil manche meinen, ja, ich bin doch gar nicht so gut, dass ich jetzt zum Herrn Jesus kommen kann. Ich bin doch gar nicht so weit, dass er in mein Leben kommen kann. Ich bin noch gar nicht so weit. Ja, er ist noch nicht so weit, wenn er sich noch nicht als Sünder erkannt hat. Dann muss ich sagen, lass es lieber. Warte, bis du Licht bekommst zum Herrn. Warte, bis du dich als verlorener und letztendlich verdammungswürdiger Sünder erkannt hast. Das muss ein Mensch erkennen, ja. Aber da kann er noch so schlecht sein. Wenn er das erkannt hat, dann kann er zu Christus kommen. Und dann kann er den Namen des Herrn Jesus anrufen. Und wenn er an ihn glaubt, dann wird er errettet. Wenn du mit deinem Herzen glaubst und mit deinem Munde bekennst, so wirst du errettet. Das ist schriftgemäß. Nicht wie jetzt der vielleicht sich jetzt gerade wieder verhält, oder wie es letzte Woche war, oder wie es vielleicht morgen wieder sein wird. Darin kann man keine Errettung festmachen. Hoffentlich verändert sich vieles zum Guten, ja. Und der Herr arbeitet an ihm. Und er lässt es zu, dann geschieht es wahrscheinlich noch viel schneller. Aber ich kann nicht sagen, ja, ein halbes Jahr, ja, da war ich mir ganz sicher, dass er rettet ist. Aber jetzt lebt wieder so, da bin ich mir ganz unsicher. Was hält uns denn bei dem Herrn Jesus? Sind es wir, die wir uns in seiner Hand halten? Nein, der Herr sagt, nichts kann sie aus meiner Hand reißen und nichts wird sie aus meines Vaters Hand reißen. Wer die Vergebung vom Herrn erfahren hat, wer die Erlösung bekommen hat, der ist in der Hand des Vaters. Und dann ist er auch erlöst für Zeit und Ewigkeit. Natürlich wollen wir auch eine Veränderung sehen und das macht es uns eben auch glaubwürdig und wahrhaftig, wenn eine Veränderung geschieht. Da schauen wir halt viel schneller drauf, als wie, dass dieser Mensch sich einmal dem Herrn anvertraut hat. Aber sind wir dann nicht voreilig mit unseren schlechten Bemerkungen oder mit unserem Unglauben? Wenn er gläubig ist, wird ihn der Herr ans Ziel bringen. Und normalerweise ist es schon so, je länger wir mit dem Herrn zusammen leben, desto klarer wird der Blick für unsere Unvollkommenheit. Ich denke mir anfangs, ja, ich habe halt ein paar grobe Sünden, muss ja halt dies und jenes lassen. Aber irgendwann denken wir, das sind ja gar kein Ende mehr. Also da geht es ja auch um meine Gedanken, da geht es um meine Herzenshaltung, da geht es um meine Motivation. Und ja, ich bin so unzulänglich in allem, habe so viele Mängel und Fehler. Aber wisst ihr, das ist gut. Das ist ganz normal, das ist bibeltreuer Glaube, wenn das so ist. Kannst du dich darüber freuen, wenn es so ist. Wenn es nicht so ist, dann stimmt eher was nicht. Aber wenn wir all unsere Unzulänglichkeiten, unsere Mängel feststellen, so sollen wir nicht darin untergehen und nur alles negativ sagen, ich kann nichts, ich taug nichts und ich versage die ganze Zeit. Nein, so sieht dich ja Gott nicht. Er sieht dich als einen Heiligen durch seinen Sohn Jesus Christus. Er sieht dich als ein geliebtes Kind, an dem er jetzt eben arbeiten möchte. Er möchte dich weiterbringen. Und wir staunen vielleicht auch darüber umso mehr in all unserer Zulänglichkeit, dass wir trotz all dem zu ihm gehören dürfen. Das ist so gewaltig. Das heißt aber, wie gesagt, nicht, dass es Gott eben gleichgültig wäre, in welchem Zustand wir uns befinden. Aber zunächst darf ein Mensch wirklich so zu Gott kommen, wie er ist. Er muss nur erkennen, ich bin sündig, ich habe Schuld, ich brauche Vergebung, ich brauche Rettung. Und dann wird Gott ihn aufnehmen, wenn er an Jesus glaubt. Aber es ist schließlich auch das Werk des Heiligen Geistes, wenn er in uns Einzug gehalten hat, das uns immer mehr in Gottes Licht hineinführt, Veränderung bewirken möchte. Denn Gottes Ziel ist es, uns immer mehr in das Bild seines Sohnes hineinzugestalten. Merkt ihr das? Und das kann sehr unangenehm sein. Ich denke, da sträuben sich auch immer wieder Gläubige dagegen. Oh, das möchte ich jetzt nicht ablegen, das möchte ich nicht tun. Und da zieht man sich zurück. Und da muss vielleicht Gott mal härter durchgreifen oder er lässt einen einfach auch mal über Jahre vielleicht auch mal laufen. Da sehen wir vielleicht manchmal auch kaum eine Veränderung. Und irgendwann, da tut es mal einen, vielleicht doch mal einen Knall. Und dann gibt es das große Erwachen. Gott weiß, wie er mit wem und wie umgehen soll. Da brauchen wir ihm keine Vorschriften machen. Ich möchte auch keine Prophezeiungen geben. Ich weiß nur am Ende, dass Gott unendlich treu ist, dass er gnädig ist und auch unendlich liebevoll. Wenn er mit uns immer so umgehen würde, wie wir es verdient haben, dann wird es oft schlecht um uns aussehen. Es ist das Werk des Heiligen Geistes, dass er uns mehr und mehr in das Bild Jesu hineingestalten will. Vielleicht haben wir schon wenig darüber nachgedacht, doch sicherlich kann sich unser Herr selbst auch dann noch an seinen Kindern freuen, wenn sie ihm auch viel Not bereiten. Und er weiß auch, wer bei allem Versagen ihn dennoch lieb hat und sich zu ihm hält. Gott ist so groß. Und wisst ihr, wer Vater oder Mutter ist, der weiß sicherlich, wie er sich auch mit Kindern verhält. Im Normalfall wird ein Vater oder eine Mutter sein Kind oder seine Kinder immer noch lieben, wenn es auch mal ganz daneben ist. Wenn es auch verkehrte Dinge tut, sagen wir ja, pubertiert er halt gerade oder sonst was, macht halt gerade irgendwo verkehrte Dinge oder ist im Teenie-Alter und wird manchmal auswüchsig. Aber wir lieben ihn und wir versuchen ihn in die richtige Richtung zu leiten. Wir wollen ihm gute Anleitung geben. Und genauso macht es Gott auch. Und er, der Herr ist es, der unser ganzes Leben überblickt. Und wisst ihr, bei ihm ist ja jetzt schon alles gegenwärtig. Bei ihm gibt es keinen Anfang und kein Ende. Er überschaut jetzt schon dein und mein ganzes Leben. Er sieht unseren Anfang und er sieht auch jetzt schon, wie wir eines Tages bei ihm herauskommen werden. Er sieht unseren Anfang und unser Ende. Und er weiß schon jetzt, wie er mit jedem von uns an sein Ziel kommen wird. Wir sehen oft nicht mehr als nur den nächsten Schritt, wie es in diesem Lied heißt. Und bei so vielen Schritten sehen wir unsere Unzulänglichkeiten. Doch er, unser Herr, er sieht jetzt schon das Ganze. Und er wird uns sicher ans Ziel bringen. Und rein und heilig sind wir nicht durch unsere eigenen Bemühungen, sondern nur durch das Blut Jesu. Man kann es nicht genug betonen. In uns ist noch so viel Unheiliges, weil wir eben noch in diesem sündhaften und sterblichen Leib sind. Und den werden wir eines Tages ablegen, wenn wir beim Herrn sind. Dann werden wir einen neuen Leib bekommen, einen herrlichen Auferstehungsleib. Aber bereits jetzt sind wir von Gott aufgenommen. Und wir sind jetzt auch in diesem Zustand untereinander Brüder und Schwestern. Und genau diese Vergebung von Gott und dieses von Gott angenommen sein, wisst ihr was, das ist etwas Wunderbares. Denn das macht uns frei von allen menschlichen Maßstäben. Wir denken oft so menschlich. Denn Gott hat uns dadurch die Liebe zu allen ermöglicht. Wen Jesus aufgenommen hat, der ist unser Bruder oder unsere Schwester. Und wenn es auch durch menschliche Eigenarten oder durch das alte Wesen, das immer noch zum Vorschein kommt, manches Mal viel zu ertragen gibt, ja, ist nicht immer so leicht. Aber es ist so wichtig, dass wir die Glaubensgeschwister mit Gottes Augen sehen und nicht mehr mit unseren menschlichen Maßstäben. Das wäre nicht richtig. Und wo eben die vertikale, also die senkrechte Beziehung zu Gott vorhanden ist, wenn die Beziehung stark ist und die Liebe zu Gott da ist, dann entsteht eben auch eine horizontale Beziehung zu unseren Geschwistern. Die muss kommen durch Gott. Johannes sagt in seinen Briefen, wer Gott liebt, der liebt auch seinen Bruder. Ist uns das bewusst? Ich kann nicht sagen, ich liebe Gott, aber vielleicht einzelne Leute aus der Gemeinde nicht lieben. Sagen, dann liebst du auch Gott nicht, wenn es so ist bei dir. 1. Johannes 4, Vers 20. Wenn jemand sagt, ich liebe Gott und seinen Bruder doch hasst, ist er ein Lügner. Der lügt sich selber an. Kann gar nie sein. Wenn jemand sagt, ich liebe Gott und seinen Bruder doch hasst, so ist er ein Lügner. Denn wer seinen Bruder nicht liebt, den er sieht, kann Gott nicht lieben, den er nicht sieht. Ein klares Zeugnis, dass wir Gott lieben, ist auch die Bruderliebe, die Geschwisterliebe. Aber diesen Mangel findet jetzt Paulus bei den Kolossen eben nicht. Dieser Mangel war da scheinbar nicht da. Paulus findet bei den Kolossen keinen Mangel an Liebe. Wie bereits erwähnt, sieht er bei diesen Geschwistern trotz aller Mängel auch viel Positives. Vieles ist sehr positiv. Er dankt jetzt für diese Geschwister, weil er sie so sieht, wie Gott sie sieht. Aber auch, weil er von Epaphras, dem geliebten Mitknecht, auch Lobenswertes gehört hat. Paulus hat von Epaphras gehört. Du Paulus, die Geschwister, die gehen so aufeinander zu. Die haben so eine Verbundenheit miteinander. Die sind so füreinander da. Das ist enorm, wie das bei uns in Kolossee ist. Paulus hat von Epaphras gehört, vom Glauben dieser Geschwister, aber auch von ihrer Liebe. Kolosser 1, Vers 3. Wir danken Gott, dem Vater und Gott und dem Vater unseres Herrn Jesus Christus, so oft wir für euch beten, da wir gehört haben von eurem Glauben an Christus Jesus. Also der Glaube steht zuerst. Und darauf möchte ich auch noch kurz eingehen. Ihr seht, wir kommen sehr langsam voran, aber muss ich diese Verse mal ein Stück weit so auch auf der Zunge zergehen lassen, mal so ein bisschen über so einzelne Dinge nachdenken. Warum spricht hier Paulus den Glauben in Bezug auf Jesus Christus an? Wenn wir darüber nachdenken, dann wissen wir, es gab damals sehr, sehr viele Anfeindungen. Zum Beispiel wissen wir von der Gemeinde aus Ephesus, was das für einen Tumult gab damals, als Paulus dieser Stadt das Evangelium gebracht hatte. Im Gebetsabend hatten wir uns manche Stellen darüber angesehen. Wo das Evangelium Einzug hält, da müssen eben andere Dinge weichen. Und das verbirgt große Gefahren in sich. Da müssen Götzen weichen, da müssen alte Gewohnheiten weichen, da muss Religion weichen, da muss Tradition weichen. Sag nicht alle, aber manche. In Ephesus, da gab es zum Beispiel einen riesen Tumult, weil die Epheser das scheinbar vom Himmel gefallene Bild so vergötzt und verehrt hatten, das Bild der Göttin Diana. Und bei ihnen musste eben die Diana weichen, als das Evangelium Einzug gehalten hatte. Vielleicht ganz ähnlich, wie wenn man heute den Katholiken das wahre Evangelium bringt und auf einmal muss ihre Maria weichen und die ganzen Götzenbilder und Figuren, was es da alles gibt. Wir können uns vorstellen, wir können es nicht nur vorstellen, sondern wissen, da gab es auch schon enorme Tumulte. Aber wir können uns auch vorstellen, dass es bei den Kolossern ganz ähnliche Zustände gab, wie in Ephesus. Sicherlich gab es enorm viele Widerstände von den damaligen Heiden und auch vom Judentum, das in Kolossee anwesend war. Doch Paulus lobt die Gläubigen. Ich danke Gott für euren Glauben an Jesus Christus. Und Glauben hat eben auch mit Standhaftigkeit zu tun. Glauben hat mit Dranbleiben zu tun. Glauben hat mit Ausharren zu tun. Glauben hält fest, trotz widriger Umstände und Verfolgung. Wie dankbar und froh können wir für jeden Bruder oder auch für jede Schwester sein, die fest im Glauben an den Herrn Jesus steht. Wie dankbar. Das sieht man ja. Der hat widrige Umstände. Da läuft auch nicht alles so gut bei dem. Aber er hält doch am Herrn fest. Er geht mit dem Herrn, das ist eine Freude zu sehen. Nicht umsonst sagt uns Gottes Wort an anderer Stelle, wachet, stehet fest im Glauben, seid männlich, seid stark. Wie wichtig ist das auch für uns heute? 1. Korinther 16, 13. Sind wir nicht da manchmal am Verzagen? Oh, ich kann nicht. Wie soll das noch weitergehen? Wie wird das noch werden? Und so weiter. Gottes Wort sagt, wachet, stehet fest im Glauben, seid männlich, seid stark. Das Zweite, was Paulus hier als positiv und dankbar hervorhebt, das ist eben die Liebe. Vers 4. Da wir gehört haben von eurem Glauben an Jesus Christus und von eurer Liebe zu allen Heiligen. Paulus hatte Liebe unter diesen Geschwistern gefunden. Und zwar Liebe nicht nur zu ein paar einzelnen Gläubigen, mal zu dem oder zu dem hin und her, sondern es war Liebe unter allen Geschwistern zu finden. Von eurer Liebe zu allen Heiligen, sagt Paulus. Wir haben von eurer Liebe zu allen Heiligen gehört. In dieser Liebe, da gab es also keine Ausnahme. Alle Gläubigen waren mit eingeschlossen. Diese Gläubigen, sie hatten sich also einander angenommen. Sie hatten sich als Glieder des Leibes Jesu erkannt und auch so verstanden. Sie hatten sich als Brüder und Schwestern im Herrn erkannt und auch so verstanden. Und sie hatten auch gewusst, wir haben Verantwortung füreinander. Wir tragen auch Verantwortung füreinander. Sie hatten füreinander gesorgt. Sie hatten womöglich füreinander gekümmert und auch füreinander gebetet. Sie hatten zusammengehalten. Sie hatten Verfolgung, Anfechtung, Freude und Leid miteinander geteilt. Sie haben auch füreinander das Leben eingesetzt. Ich dachte, was können wir von diesen Gemeinden heute nicht alles lernen? Wir schweben heute so locker dahin und ja, ich brauche mich verbindlich zeigen oder auch nicht und dem kann ich mal anrufen oder dem anderen nicht und da kann ich ja was tun und dort nicht und so ist man alles so unverbindlich, auch teilweise anonym. In größeren Gemeinden vielleicht noch mehr als bei uns sogar. Oder man meint, ja, ich kann ja nur für jemanden da sein, wenn ich den mal ganz gut kenne. Wenn ich mal eine lange Zeit mit ihm zu tun habe, dann kann ich vielleicht mal was Besonderes für ihn tun. Aber ich frage euch, sagt uns die Bibel sowas? Zeigt uns die Bibel so etwas? Die Bibel sagt uns solche Dinge nicht, sondern die Bibel sagt, wer mir Bruder und Schwester ist, mit dem soll ich Gemeinschaft haben. Für den soll ich auch alle Liebe haben. Und in Bezug auf den Glauben und auf die Liebe hebt Paulus noch ein drittes Wort hervor. Da wir gehört haben von eurem Glauben an Christus Jesus und von der Liebe zu allen Heiligen um der Hoffnung willen, die euch im Himmel aufbereitet ist, von welcher wir zuvor gehört habt durch das Wort der Wahrheit des Evangeliums. Drei Dinge. Glaube, Liebe, Hoffnung. Eine sogenannte Triologie, die uns eben auch nochmal irgendwo begegnet in der Heiligen Schrift. Sicherlich wisst ihr das in 1. Korinther 13. Es bleiben aber Glaube, Liebe, Hoffnung. Das sind die drei wesentlichen Lebenselemente eines Christen. Denk mal drüber nach. Was wärst du ohne Glauben? Oder was wärst du ohne Liebe? Oder was wärst du ohne Hoffnung? Und wenn Paulus hier von Hoffnung spricht, so meint er nicht, ja, irgendwas, was in weiter Ferne liegt, eine billige Vertröstung. Freu dich, im Himmel wird mal alles anders sein und so weiter. Nee, das meint er nicht. Sondern es ist eine lebendige Hoffnung, in der wir heute stehen, die wir heute real erleben dürfen. Wir leben ja heute mit Jesus Christus. Und weil wir an Jesus Christus glauben, haben wir das ewige Leben. Das ist nicht nur eine vage Hoffnung, sondern das ist Realität. Das wohnt jetzt schon in uns. Doch die Hoffnung liegt auch darin begründet, dass alles, was wir in diesem Leben jetzt durchleben, einen Bezug auf die Ewigkeit hat. Unsere Hoffnung liegt in Jesus Christus. Oder wie es Paulus hier sagt, um der Hoffnung willen, die euch im Himmel aufbehalten ist. Da werden wir eine ganz gewaltige Berufung haben. Und wie das alles sein wird, Leben im Überfluss, von welcher ihr zuvor gehört habt, durch das Wort der Wahrheit des Evangeliums, das bei euch ist, wie auch in aller Welt und Frucht trägt und wächst. Das ist es, was Gott uns geschenkt hat, diese lebendige Hoffnung, den Glauben und die Liebe. Paulus möchte zum Ausdruck bringen, wir leben heute schon in dieser Realität und das ist unser Halt in Christus. Und wir müssen wissen, wir sind Erben einer wunderbaren und herrlichen Zukunft im Himmel. Wir haben höchste Berufung. Das ist heute schon Tatsache und eine freudige und lebendige Hoffnung, in der wir leben. Paulus sagt, das Evangelium, das Frucht trägt in aller Welt. Das Evangelium wurde verkündigt und es hat Frucht getragen, auch bei den Kolossern. Und wir wissen, Gottes Wort ist nicht nur zum Hören da, sondern eben auch zum Aufnehmen. Auch in unseren Herzen. Auch wenn wir Predigten hören oder wenn wir es zum ersten Mal hören, dann sollen die Leute den Weg zu Christus finden. Sie sollen Christus annehmen. Gottes Wort ist durch Gottes Geist inspiriert. Es ist lebendig, es ist wirksam. Und deshalb trägt es auch bis heute an so vielen Orten Frucht, weil Gott darin der Wirkende ist. Es war heute nicht viel, und ich möchte natürlich in den nächsten Predigten in größeren Schritten weiter durch den Kolosserbrief gehen, aber mir war es wichtig, euch einfach solch ein paar Einzelheiten nochmal so ans Herz zu legen. Halten wir heute fest, wenn auch manches oft nicht so ist, wie wir es gerne haben würden oder wie es uns in Gottes Wort gezeigt wird oder wie es auch Gottes Willen entspricht. Oder wenn wir auch mancherlei Mängel an Glaubensgeschwistern oder an uns selbst feststellen, so sollten wir unsere Sicht nicht vernebeln lassen. Wir sollten nicht nur alles negativ sehen, sondern lass dir immer wieder von Gott klare Sicht schenken, wie unser Thema heute geheißen hat, klare Sichtverhältnisse. Sieh die Dinge so, wie Gott sie sieht. Geh ins Gebet, geh in Gottes Wort, denke darüber nach, besinne dich und sei dankbar für das, was bisher in deinem Leben war, was Gott darin wirken konnte. Auch was bisher Gott hier in der Gemeinde oder auch an anderen Orten tut und wirkt. Wir sollten für all die Geschwister und Gemeinden dankbar sein. Dankbar für das, was Gott tut und wo wir sehen können, hier wurden Menschen durch das Blut Jesu erkauft. Ganz egal, ob das zunächst freie Gemeinden sind, ob es Bundgemeinden sind, ob es Brüdergemeinden sind, ob es Mennoniten sind oder sonst etwas. Hier sind Menschen, die Gott oder der Herr Jesus mit seinem kostbaren Blut erkauft hat. Und zunächst, ich sage nicht, dass Lehre egal ist, da kommen wir dann in dem weiteren Brief noch darauf, aber zunächst müssen wir uns darüber freuen und Gott dankbar sein, wo echter Glaube zu sehen ist, wo Liebe unter Geschwistern erkennbar wird, und wo die lebendige Hoffnung vorhanden ist. Amen.